Ehe wir beginnen, möchte ich mit uns beten. Wir bleiben dazu sitzen. Wir danken dir, lieber Vater, für diesen sehr schönen Tag, den du uns geschenkt hast, auch für diese schöne Zeit zusammen, wo wir über manches in Bezug auf die Zukunft nachdenken. Herr, wir wollen uns und diese Zeit jetzt dir anbefehlen und bitten, dass du segnest. Amen. Wie ich heute Morgen sagte, hatte ich drei verschiedene Themen ausgedacht. Zuerst die Entrückung der Gemeinde, das heißt das nächste Ereignis, was uns erwartet als seine Kinder, aus seiner Gemeinde. Und dann diese Begegnung vor ihm beim Preisgericht. Heute Nachmittag habe ich etwas anderes. Es geht allgemein in die gleiche Richtung, aber mit dem Thema Lebe mit dem Ende vor Augen. Viele Leute leben heute nach dem Lustprinzip. Sexualität, ein Bereich heute, wo so viel Freiheit ist, so viel Missbrauch ist, auch in unserem Land. Und leider macht es keinen Halt bei der Gemeinde. Wie oft kämpfen wir in der Gemeinde mit jungen Menschen, die zu viel Freiheit nehmen in diesem Bereich, aber nicht nur junge Menschen. Wie viele Ehen gehen auseinander, gerade wegen das Problem der Sexualität. Geld, Reichtum. Ich denke oft, dass es besonders für uns im Westen schwierig ist, als Christen zu leben heute. Uns geht's so gut. Wir haben so viel. Und wir kämpfen manchmal auch in der Gemeinde mit Menschen, die fähig sind, die gläubig sind, aber die immer weniger Zeit für die Gemeinde haben, weil das Geld verdienen und Dinge haben wichtiger ist. Ruhm, Internetmissbrauch, man könnte viele Bereiche nennen. Popularität unter jungen Menschen, Partnerschaft mit Ungläubigen. Wir haben so gekämpft, auch in den letzten Monaten bei uns, wo Ehepaare auseinandergehen und beide fangen eine Beziehung mit einem anderen Partner an. Und so oft junge Leute, die eine Freundschaft mit Ungläubigen beginnen. Spielsucht ist ein Problem in unsere Gesellschaft. Alkohol. Ich habe vor einiger Zeit einige Beispiele in eine Predigt gebracht, in meiner Vorbereitung bemerkt, was für ein Problem ist. Deutschland Nummer 1, die erste Stelle in Bezug auf Alkoholprobleme in der Welt. Sport. Nichts Falsches bei Sport, aber so oft zunehmend, würde ich sagen, haben wir junge Leute, die am Sonntagmorgen lieber Fußball oder Handball spielen und nicht in die Gemeinde kommen. Viele leben nach dem Lustprinzip. Wir haben auch die Situation, ein Ehepaar, die haben einen Wohnwagen und sobald die Sonne scheint, sind sie weg dann. Und wie gesagt, weniger Zeit für die Gemeinde. Wir sollen mit dem Ende vor Augen leben. Leben nach dem Lutz-Prinzip oder leben mit dem Ende vor Augen. Ich will, dass wir uns hiermit auseinandersetzen, leben mit einer Ewigkeitsperspektive. Darf ich die Frage stellen? Lebst du mit einer Ewigkeitsperspektive? Lebst du mit dem Ende vor Augen? Ja oder nein. Und ich möchte das Leben eines Mannes im Neuen Testament betrachten, das heißt eigentlich nur eine kurze Aussage von ihm im Neuen Testament und das ist der Apostel Paulus. Es gibt für mich in Bezug auf die Schrift kaum ein besseres Beispiel als Paulus und sein Leben. Liest man seine Briefe, sieht man, dass es nicht das, was hier auf dieser Erde ist, was für ihn war, war, sondern die Ewigkeit. Und er hat sein ganzes Leben danach gerichtet, für die Ewigkeit zu leben. Drei Verse aus dem 2. Korintherbrief, 2. Korinther 4, die Verse 15 bis, oder 16 bis 18, möchte ich mit uns leben, zuerst heute Nachmittag. Paulus schreibt, deshalb ermatten wir nicht, deshalb geben wir nicht auf, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende, leichte unserer Bedrängnis wirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Es ist fast unbegreiflich, was Paulus hier sagt, werden wir gleich nachher sehen. Bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ist ewig. Schauen wir diese Worte in diesem Text an. Wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, das heißt, der äußere Mensch, der Körper, den wir haben, ist im Sterben. Ich mag, was einer gesagt hat, wir meinen, dass wir im Land der Lebenden leben und unterwegs sind in den Tod. Eigentlich ist es umgekehrt. Wir sind Sterbende unterwegs in das Leben. Und Paulus hat nicht das Äußerliche, sondern das Innere betont. Und er spricht von Bedrängnis hier. Und ich möchte eine andere Stelle nachher lesen. Und in Bezug auf Bedrängnis, er sagt, diese schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis. Und wenn man überlegt, was er alles gelitten hat und dann sowas sagt, aber er hat einen Vergleich gemacht zwischen dem Bedrängnis hier, zwischen den Schwierigkeiten hier und der Herrlichkeit, was kommt, ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Und dann betont er dieses Unsichtbare über das Sichtbare. Ich habe es so zusammengefasst, Paulus hat drei Dinge getan, können wir von diesen Versen entnehmen. Erstens, Paulus betonte das Geistliche über das Physische. Das Geistliche über das Physische, nicht das, was äußerlich ist, sondern das, was innerlich ist. Zweitens, Paulus betonte das Ewige über das Zeitliche. Das Zeitliche wird schnell vorbei sein, schnell vorübergehen. Nur das, was ewig ist, wird bleiben. Und er betonte drittens das Unsichtbare über das Sichtbare. Und ich möchte, dass wir zuerst einiges vom Leben des Paulus anschauen, aber ich habe auch einige andere Beispiele aus dem Neuen Testament, wo wir von anderen Verfassern genau die gleiche Einstellung sehen, was wir hier bei Paulus sehen. Das erste ist, Paulus betonte das Geistliche über das Physische. Und hier möchte ich zwei Beispiele zeigen. Erstens vom Leben des Paulus in Philipper 3 und zweitens in seinem Leben in 2. Korinther 11. Paulus betonte das Geistliche. Ich meine, dass das letzte Mal, als ich hier war, wir durch den Philipperbrief gegangen sind, das heißt allgemein zusammengefasst. Das ist ein Brief, was mich sehr begeistert in Bezug auf Paulus und besonders das dritte Kapitel, ist sehr hilfreich. Die Verse 3 bis 8 hören wir, was Paulus schreibt in Bezug auf sein eigenes Leben. Denn wir sind die Beschneidung. Paulus hat sich oft verteidigen müssen. Tut er auch hier in diesem Brief. Wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Obwohl auch ich Vertrauen auf Fleisch haben könnte. Wenn irgendein anderer meint, auf Fleisch vertrauen zu können, ich noch mehr. Das heißt, wenn irgendjemand meint, dass er es menschlich gesehen, fleischlich gesehen erreicht hat, wenn er sich mit mir vergleicht, ich noch mehr. Beschnitten am achten Tag, vom Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, dem Gesetz nach ein Pharisäer, dem Eifer nach ein Verfolger der Gemeinde, der Gerechtigkeit nach, die im Gesetz ist, untadelig geworden. Ich meine, es ist fast unmöglich, das zu begreifen, was Paulus sagt. Wenn es irgendjemand gibt, der in der Lage war, das Gesetz zu halten, ich war untadlich. Ich habe die Spitze erreicht in Bezug auf das Fleisch. Was menschlich gesehen möglich ist auf dieser Erde, ich habe es erreicht. Aber dann schreibt er, aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust verachtet. Das bedeutet, es war alles ein Nachteil von mir. Es war ein Nachteil, weil es mich von Christus, von dem Allerwichtigsten, abgehalten hat. Ja, wirklich, ich halte auch alles für Verlust um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne. Sehen wir, Paulus betonte das Innerliche. Paulus betonte das Geistliche über das Fleischliche. Er sagte, ich habe alles eingesetzt, etwas zu werden auf dieser Erde. Und als ich das Ziel erreicht habe und dann Christus kennengelernt habe, ich habe bemerkt, dass alles war ein Nachteil. All diese menschlichen Segnungen waren ein Nachteil im Vergleich zu der Erkenntnis Jesus Christus. Und ihr Lieben, ich bin überzeugt heute Nachmittag, das Allerwichtigste in meinem Leben, in deinem Leben, in unserem Leben, ist die Erkenntnis Jesus Christus, die Beziehung mit Jesus Christus zu pflegen und ihm immer mehr und mehr kennenzulernen. Später in diesem Kapitel schreibt Paulus ab Vers 12, nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Das heißt, dieser Mann, dieser Apostel, der so viel in Christus erreicht hat, sagt, ich habe das Ziel noch nicht erreicht. Nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge. Und dann, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Und das ist das, was mich beeindruckt. Er war so eingenommen, so ergriffen von Christus. Immer noch das Ziel, das geistliche Ziel in seinem Leben. Und ich meine, dass wenn wir mit dem Ende vor Augen leben wollen, dann müssen wir das Geistliche über das Physische, über das Fleischliche betonen. Alles, was Paulus nach dem Fleisch erreicht hat, war bezüglich der Ewigkeit ein Nachteil. Ich meine, dass es sich darüber nachdenkt bei uns, wenn wir uns fragen, ist das, was ich erreicht habe in meinem Leben, das, was ich als Segen betrachte, ob es Gesundheit ist oder Reichtum ist oder was auch immer, war irgendetwas davon ein Nachteil in Bezug auf das höhere Ziel, Christus zu erkennen? Paulus hat das sein Ziel gemacht. Ja, eine sehr gute Aussage. Wenn ich meine, dass ich vollendet bin, ist das ein Nachteil, weil ich nie vollendet werden bin, bis ich bei ihm bin. Und ich finde es interessant, Paulus sagt hier, das Ziel ist nicht Vollkommenheit. Das Ziel ist Fortschritt. Und er merkte immer wieder Fortschritt in seinem Leben als Christ. Das Beifall von Paulus dort. Aber zweitens, er betonte das Geistliche über das Physische, sehen wir auch in 2. Korinther 11, die Verse 22 bis 28. Ich habe diese Verse auch aufgeschrieben für die Leinwand. Ich möchte nochmals, dass wir ins 2. Korinther 4 den mittleren Vers lesen. 2. Korinther 4 und Vers 17 dort. Und das betonen, ehe wir diesen Text lesen. In Vers 17 schreibt Paulus, denn das schnell vorübergehende leichte unsere Bedrängnis. Lesen wir 2. Korinther 11. Hier setzte Paulus sich wieder mit seinen Gegnern auseinander. Hier musste er sich selbst verteidigen wieder. Und er schreibt, was aber jemand wagt, ich rede Torheit, das wage auch ich. Sind Sie Hebräer? Ich auch. Sind Sie Israeliten? Ich auch. Sind Sie Abrahams Nachkommen? Ich auch. Sind Sie Diener Christi? Ich rede unsinnig. Ich über die Maßen. In Mühen umso mehr. In Gefängnissen umso mehr. In Schlägen übermäßig. In Todesgefahren oft. Von den Juden habe ich 5-mal 40 Schläge weniger einen bekommen. 3-mal bin ich mit Ruten geschlagen. 1-mal gesteinigt worden. Übrigens, was war das Ziel einer Steinigung? Der Tod. 1-mal gesteinigt worden. 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten. 1 Tag und 1 Nacht habe ich in Seenot zugebracht. Oft in Reisen, in Gefahren von Flüssen, in Gefahren von Räubern, in Gefahren von meinem Volk, in Gefahren von den Nationen, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Mühe und Beschwerde, im Wachen oft, in Hunger und Durst, in Fasten oft, in Kälte und Blöße, außer dem Übrigen noch das, was täglich auf mich eindringt, die Sorge um alle Gemeinden. Hat Paulus gelitten? Meinst du, dass irgendjemand von uns die Hälfte von dem erleben wird, was er erlebt hat? Physisch gesehen hat er sehr viel durchgemacht. Physisch gesehen hat er sehr viel gelitten. Und was schreibt er dort in Vers 17? Ich lese es nochmals. Denn das schnell vorübergehende, leichte unser Bedrängnis. Was will er sagen? Das Physische ist nur was? Nur zeitlich. Wird schnell vorbei sein. Aber dann die zweite Hälfte dort, wo er sagt, bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Und der Ausdruck hier ist interessant. Paulus sagt, das, was ich physisch gesehen für Christus leide, bewirkt eine Herrlichkeit über Herrlichkeit über Herrlichkeit über Herrlichkeit über Herrlichkeit. Das heißt, es ist nicht zu vergleichen. Wenn du die zwei Dinge nebeneinander stellst, das, was ich leiden muss, das, was ich physisch gesehen durchgehen muss, ist nichts im Vergleich zu dem, was ich dort oben im Himmel erleben werde. Übrigens, schlagen wir kurz Römer 8 miteinander auf. Hier, das ist eine Wahrheit, die Paulus öfters wiederholt und andere Verfasser auch im Neuen Testament. In Vers 18 in Kapitel 8 schreibt Paulus, denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Das heißt, es ist kein Vergleich. Paulus lebte mit dem Ende vor Augen. Paulus betonte das Geistliche. Das Geistliche in meinem Leben ist am wichtigsten. Dieses Pflegen meiner Gemeinschaft mit Jesus ist wichtiger als ich fleischlich gesehen alles, was ich erreichen könnte. Und deswegen lebte Paulus mit dem Ende vor Augen. Aber zweitens, Paulus betonte das Ewige. Er betonte das Ewige über das Zeitliche. Und hier möchte ich auch zwei Beispiele. Zuerst Matthäus 6, die Verse 19 bis 21, wo Jesus in der Bergpredigt genau das Gleiche betont. Es ist nicht das Zeitliche, sondern das Ewige, was wichtig ist. Dort, und eine sehr bekannte Stelle, meine ich, sagte Jesus, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören, wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen, denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Wie oft lesen wir im Neuen Testament diese Wahrheit, dass wir auf dieser Erde nicht zwei Herren dienen können. Nicht der Welt und Christus, weil wir werden entweder den einen lieben und den anderen hassen oder umgekehrt. Und Jesus macht deutlich, dass es Dinge gibt, die wir auf dieser Erde tun können, die einen ewigen Wert haben. Das heißt, die bleiben. Schätze im Himmel. Und ich persönlich meine, ich merke es in meinem eigenen Leben. Oft sind wir so beschäftigt mit Dingen hier auf dieser Erde, mit Dingen, die wir haben oder haben können. Und unsere Zeit, unsere Aufmerksamkeit, dort setzen wir es ein und vergessen, wie wichtig es ist, dass wir an die Ewigkeit denken und leben für die Ewigkeit und nicht für Zeit. Es ist interessant, der Apostel Johannes geht in die gleiche Richtung. Und das ist das, was für mich erstaunlich ist in Bezug auf diese Wahrheit in dem Leben von Paulus. Man findet sie auch bei anderen Verfassern des Neuen Testaments. Und Johannes hat diese Wahrheit so deutlich dargestellt in 1. Johannes 2, die Verse 15 bis 17. Dort lesen wir, wo Johannes schreibt, liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Ist interessant. Liebt nicht die Welt, das Weltsystem, die Welt, wie sie ist, noch die Dinge, die in der Welt sind. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Das heißt, es ist nicht möglich für mich, die Welt zu lieben. Das heißt, meine Prioritäten dort in der Welt einzusetzen und gleichzeitig den Vater zu lieben. Denn alles, was in der Welt ist, und hier finde ich interessant und hilfreich, Johannes definiert, was es bedeutet, die Welt zu lieben. Alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches, die Begierde der Augen und die Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Und dann schreit er, und die Welt was? Vergeht. Der Ausdruck hier bedeutet, die Welt ist am Vergehen und ihre Begierde. Wer aber den Willen Gottes tut, wer den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Paulus, Johannes, sie betonten das Ewige und nicht das Zeitliche. Lebe mit dem Ende vor Augen. Begierde des Fleisches. Er beschreibt hier, was es bedeutet, die Welt zu lieben. Und die Welt zu lieben bedeutet, das, was wir tun wollen. Das heißt, Begierde des Fleisches ist das, was wir tun wollen. Wie viele Leute heute leben für das, was sie tun können? Übrigens ein Begriff, was oft in dem sexuellen Bereich gebraucht wird. Wie viele Leute leben, setzen vieles ein für das, was sie im sexuellen Bereich erfahren können. Aber es ist nicht nur dort. Ich habe einen guten Freund hier in Deutschland, als er jung war und in der Universität war, hat er seine eigene Firma gegründet, ist sehr reich geworden. Das Ziel seines Lebens ist, vieles zu tun. Er arbeitet einige Monate im Jahr und der Rest der Zeit steigt er ins Flugzeug mit seiner Frau und ist überall in der Welt gewesen. Das heißt, das Ziel seines Lebens ist, etwas zu tun. Und Johannes sagt, wenn das Ziel unseres Lebens ist, etwas auf dieser Erde zu tun, die Prioritäten hier zu setzen, dann lieben wir die Welt und nicht den Vater. Die Begierde der Augen, was wir haben wollen. Und wie viele Menschen leben heute, um immer mehr und mehr und mehr zu haben? Ist es falsch, ein Haus zu bauen, ein Haus zu haben? Nein. Ist es falsch, ein schönes Auto zu haben? Nein. Aber ihr Lieben, wenn das Ziel meines Lebens darin liegt, mehr und mehr zu haben, ein schönes Haus, ein größeres Haus, ein besseres Auto, 2, 3, 4 Mal im Jahr in Urlaub zu fahren. Wenn da meine Prioritäten liegen, dann liebe ich die Welt und nicht den Vater. Und drittens, Hochmut des Lebens, was wir sein wollen. Was wir sein wollen. Und viele Leute leben dafür, etwas zu werden, damit Leute wissen, wer sie sind. Irgendeinen Titel vor ihren Namen zu haben oder so. Zeitliche Dinge werden hier betont. Zeitliche Dinge stehen im Mittelpunkt bei vielen Menschen und leider bei vielen Christen heutzutage. Viele Leute sagen, Gott will nicht, dass wir leiden. Gott will nicht, dass wir krank werden. Übrigens zwei Aussagen, wo ich große Mühe von der Schrift her habe. Gott sagt uns in seinem Wort, die Briefe zeigen uns im Neuen Testament, damit wir rechnen müssen, dass wir leiden werden, wenn wir mit Christus leben. Und Gott hat uns nicht versprochen, dass wir alle nicht krank werden. So viele Beispiele. Paulus selbst war krank und musste eine Krankheit mittragen. Und andere seine Mitarbeiter. Gesundheit und Fitness werden dermaßen überbetont. Wir haben ein neues Fitnessstudio in Lemgo. Wird überrollt. Es sind viele Christen dort. Es ist nicht falsch. Aber wenn das die Prioritäten in meinem Leben sind, dann ist es falsch. Gott will nicht, dass wir irgendwelche Not haben, manche Leute. Gott möchte sogar den Reichtum der Ungläubigen uns geben, hört man von manchen Predigern in den Staaten. Paulus betonte das Ewige und nicht das Zeitliche. Psalm 49 finde ich interessant, die Verse 11 und 12. Denn man sieht, die Weisen sterben, Der Tor und der Unmündige kommen miteinander um und sie lassen anderen ihr Vermögen. Ihr Gedanke ist, dass ihre Häuser in Ewigkeit stehen. Ihre Wohnung von Generation zu Generation. Sie hätten Ländereien nach ihren Namen benannt. Oh, wie viele Beispiele haben wir in der Geschichte von solchen Menschen, die gebaut haben und gedacht haben, das bleibt ewig. Und dann sterben sie und lassen alles für andere. Weiter in dem Psalm. Fürchte dich nicht, wenn ein Mann sich bereichert, wenn sich vergrößert die Pracht seines Hauses, denn bei seinem Tod nimmt er das alles nicht mit. Seine Pracht folgt ihm nicht hinab. Ach, merken wir hier auch durch die Worte des Psalmisten, wie vergeblich es ist, wenn wir unsere Leben dort einsetzen, um Ziele auf dieser Erde zu erreichen für uns und vergessen, aus den Augen lassen, was in der Ewigkeit kommt. Paulus betonte drittens das Unsichtbare über das Sichtbare. Es war nicht das, was für ihn sichtbar war, sondern er hat Augen, wo er das Unsichtbare sehen konnte. Und wisst ihr was, ihr Lieben? Das ist etwas, was wir sehr oft in der Schrift finden, bei denen, die verstanden haben, worum es geht auf dieser Erde mit unserem Leben. Und ich habe einige Beispiele hier aus dem Hebräerbrief. Das erste Beispiel finden wir in Hebräer 11, die Verse 9 und 10. Mit Abraham. Übrigens, das 11. Kapitel ist ein sehr schönes Kapitel. Schön, weil das ganze Kapitel spricht von gläubigen Menschen. Von Menschen, die eine Beziehung mit dem Gott des Himmels hatten. Aber Menschen, die aus Gläubigen Schwierigkeiten in ihrem Leben gehabt haben. Und wie sind sie mit diesen Schwierigkeiten umgegangen? Indem sie dem Herrn vertraut haben, ihre Augen auf ihm gerichtet haben und das Ewige, das Geistliche und das Unsichtbare betont haben. In Bezug auf Abraham, durch Glauben siedelte er Abraham sich im Land der Verheißung an, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung, denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Es ist interessant, Gott rief ihn aus Ur in Chaldäa, er verließ das Land, ging in ein anderes Land, nicht wissend wohin. Gott hat ihm das ganze Land versprochen, er hat das Land gesehen und hat nie etwas davon besitzt. Sondern Tag ein und Tag aus, Zelt abbauen, Zelt einbauen. Nie etwas gehabt, während er hier war. Aber er sah mit Augen das Unsichtbare, eine Stadt oben im Himmel. Und darauf hat er sich gefreut. Denn, und dann später in Bezug auf andere im Alten Testament, andere zur gleichen Zeit Abrahams und auch später. Diese alle sind im Glauben gestorben und sie haben die Verheißungen nicht erlangt, sondern sahen sie von fern und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Sie lebten wie Fremde. Sie lebten wie Ausländer hier auf dieser Erde. Denn die, die solches sagen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie an jenes gedacht hätten, von dem sie ausgezogen waren, so hätten sie Zeit gehabt, zurückzukehren. Jetzt aber trachteten sie nach einem besseren, das ist nach einem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihre nicht, ihr Gott genannt zu werden. Warum? Denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Abraham hat diese Stadt gesehen. Die anderen im Alten Testament haben diese Stadt gesehen. Übrigens, was für ein Vorrecht für uns. Gott hat diese Stadt beschrieben. Wo? Offenbarung 21, 2. Er hat diese Stadt beschrieben, wie sie sein wird. Und das ist unsere Heimat. Haben wir Gedanken gemacht in Bezug auf diese Stadt? Haben wir Gedanken gemacht in Bezug auf unsere Wohnorte, unsere Wohnungen dort? Diese Menschen haben das Unsichtbare betont, nicht das Sichtbare. Das Sichtbare war für sie nicht wichtig, weil sie wussten, es ist vorübergehend. Ein zweites Beispiel und hier das letzte. Eigentlich finde ich dieses Beispiel die Spitze, ein Höhepunkt in Bezug auf diese Einstellung, was Paulus gehabt hat. Und das Beispiel sehen wir anhand von Mose in Hebräer 11. In Hebräer 11, die Verse 24 bis 27, schreibt der Verfasser des Hebräerbriefes über diesen Mose. Hören wir, was er schreibt. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter Pharaos zu heißen. Viele Ausleger sagen uns, eigentlich hätte Mose eines Tages was werden können? Pharao. Das war das stärkste Land, das stärkste Reich der damaligen Zeit. Ein Weltreich. Und er war ein Sohn der Tochter Pharaos. Und viele sagen, eines Tages hätte er Pharao sein können. Aber der Text sagt, er zog es vor, lieber zusammen mit dem Volk Gottes geplagt zu werden. Und achten wir auf den Text. Aus dem zeitlichen Genuss der Sünde zu haben. Ist die Sünde attraktiv? Seien wir ehrlich, ist die Sünde manchmal attraktiv? Ja. Aber was sagt dieser Text in Bezug auf die Sünde, wenn wir den Weg wählen? Das stimmt, eine Mogelpackung. Es ist zeitlich. Es ist zeitlich, es ist von hier bis hier und dann ist vorbei. Und Mose hat gerechnet, ich kann Pharao werden. Aber er zog es vor, lieber mit dem Volk Gottes geplagt zu werden, aus dem zeitlichen Genuss der Sünde zu haben, indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens. Denn er schaute, und hier ist unser Thema wieder, schaute worauf? Auf die Belohnung. Er schaute auf die Belohnung. Durch Glauben verließ er Ägypten, fürchtete die Wut des Königs nicht, denn er hielt standhaft aus, als sehe er den Unsichtbaren. Ihr Lieben, wir müssen mit dem Ende vor Augen leben. Wir sollen mit einer Ewigkeitsperspektive leben. Das heißt, nicht das Fleischliche, nicht das Physische, sondern das Geistliche betonen. Nicht das Zeitliche, sondern das Ewige. Und nicht das Sichtbare, sondern das Unsichtbare. In Bezug auf Mose, er lehnte das Prestige der Welt ab. Er hätte alles haben können. Er hätte Nummer 1 eigentlich in der Welt sein können. Er lehnte das Vergnügen der Welt ab. Er lehnte den Reichtum der Welt ab. Er hätte, wie gesagt, reich werden können. Er lehnte den Druck der Welt ab. Er nahm Gottes Vorsorge an. Er nahm Gottes Verheißungen an. Wenn wir Zeit hätten heute Nachmittag, könnten wir durch das Neue Testament gehen und die viele, viele, viele Verheißungen lesen, die Gott uns gegeben hat. Und wir können ihm vertrauen. Es lohnt sich, mit ihm zu leben. Es lohnt sich, mit dem Ende vor Augen zu leben. Um das Leben nach dem Lustprinzip zu vermeiden und mit einer Ewigkeitsperspektive zu leben, müssen wir, meine ich, anhand des Lebens des Paulus drei Dinge tun. Erstens das Geistliche über das Physische, zweitens das Ewige über das Zeitliche und drittens das Unsichtbare über das Sichtbare betonen. Tun wir das? Ich meine, dass eine Entscheidung wichtig ist. Immer wenn ich mich mit dem Daniel auseinandersetze, begeistert mich Vers 8 in Kapitel 1. Daniel, ich habe vor kurzem gelesen, vielleicht war er nur 13 Jahre alt, als er dort nach Babylon geschleppt wurde. 13 bis 17. Und als er ankam, ähnlich wie Maimose, viele standen ihm zur Verfügung, vom Tisch des Königs essen zu können. Aber der Text sagt, aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor. Er traf eine Herzensentscheidung, sich nicht mit der Tafelkost des Königs und mit dem Wein, den er trank, unrein zu machen. Er erbat sich vom Obersten der Hofbeamten, dass er sich nicht unrein machen musste. Eine Herzensentscheidung. Und ihr Lieben, um so zu leben, wie Paulus gelebt hat, wie Johannes gelebt hat, wie Mose gelebt hat und Abraham, um so zu leben, müssen wir eine Herzensentscheidung treffen. Herr, ich will dir und deinem Wort gegenüber gehorsam sein. Ich möchte das Geistliche betonen. Ich möchte das Ewige vor Augen haben. Ich möchte das Unsichtbare betonen. Ich schließe mit einem Beispiel. Übrigens eine wahre Geschichte. Und es ist sehr gut möglich, dass einige von euch, wenn nicht alle, diese Geschichte kennen. Aber ich erzähle sie trotzdem gern. Eine ältere Frau, eine gläubige Frau, sie hat ihr Leben die meiste Zeit mit dem Herrn gelebt und war sehr treu, eine treue Seele in der Gemeinde. Sie ging eines Tages zum Arzt und der Arzt sagte ihr nach der Untersuchung, es tut mir leid, Ihnen sagen zu müssen, Sie haben Krebs und Sie haben nicht lange zu leben. Das ist eine Art Krebs, die sehr schnell geht. Diese Frau geht nach Hause, sie weint. Sie denkt darüber nach und sie ruft den Pastor an, sagte, würdest du kommen? Er sagte, natürlich komme ich. Und er saß dort im Wohnzimmer mit ihr und sie hat alles vorbereitet. Sie sagte, ich möchte bei meiner Beerdigung, dass ich mit diesem Kleid angekleidet bin. Ich möchte, dass du von diesem Text predigst. Ich möchte, dass diese Lieder gesungen werden. Ich möchte, dass meine Bibel dort im Sarg bei mir liegt. Übrigens, ich muss erklären, bei uns in den Staaten ist es etwas anders. Die Leiche wird aufbewahrt und da kommen Leute ein, zwei Tage dabei und schauen den Leichnam an und sprechen mit der Familie. Und sie sagte, sie hat alles vorbereitet. Der Pastor hat dann mit ihr gebetet, stand auf und wollte gehen. Und sie sagte, oh Moment, ich habe das Wichtigste vergessen. Ich möchte, dass du dafür sorgst, dass während ich dort in dem Sarg liege, eine rechte Gabel in meiner Hand ist. Und der Pastor guckt ein bisschen unwissend und sie sagt, du weißt nicht warum, oder? Und er sagt, nein, ich weiß nicht warum. Sie sagt, ich erkläre das. Ich bin sehr oft in die Gemeinde gegangen über die Jahre und es gab Zeiten, die mir besonders gefallen hat. Ich bin immer gern in die Gemeinde gegangen, wo wir zusammen gemeinsam gegessen haben. War eine schöne Zeit. Aber sie sagt, es war immer interessant. Nach dem Hauptgericht, nachdem wir gegessen haben und sie beim Aufräumen waren, hat irgendjemand immer gesagt, behalte deine Gabe. Und ich wusste, das Beste kommt noch. Da kommt Nachtisch. Da kommt Kuchen, das Beste kommt noch. Und ich will, dass wenn die Leute vorbeigehen an meinem Sarg und mich sehen und die Gabe, dass du erklärst, das Beste kommt noch. Glaubst du das? Ihr Lieben, und ich sag's mir, ich sag's euch, wenn wir das glauben, dann werden wir dementsprechend leben. Wir sind so gesegnet als Gottes Kinder. Gott hat uns in seinem Wort genau gesagt, was das Nächste ist, was auf uns zukommt. Er wird uns zu sich nach Hause holen, weil er mit uns zusammen sein möchte. Wir müssen vor ihm stehen und Rechenschaft abgeben. Aber es gibt einen Text im Neuen Testament in 1. Johannes 2, vielleicht schließe ich mit diesem Text. 1. Johannes 2, Vers 28. In diesem Brief erklärt Johannes oder zeigt Johannes die Notwendigkeit, in Christus zu bleiben. Und in Vers 28 in 1. Johannes 2 lesen wir: Und nun, Kinder, bleibt in ihm. Bleibt in ihm, damit wir, wenn er offenbart werden wird, Freimütigkeit haben und nicht vor ihm beschämt werden bei seiner Ankunft. Es ist interessant, Johannes sagt, Kinder, Jesus kommt. Wir werden alle vor ihm stehen. Es gibt zwei Möglichkeiten in Bezug auf die Frage, wie wir vor ihm stehen können. Was ist die eine Möglichkeit vom Text? Beschämt. Was ist das Zeichen eines Menschen, der sich schämt? Sehr gut, danke. Augen nach hinten. Was ist die andere Möglichkeit? Mit Freimütigkeit, mit Zuversicht. Und was ist das Kennzeichen eines Menschen, der zuversichtlich ist? Er kann in die Augen schauen. Ich kriege eine Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke, dass es möglich ist, eines Tages vor Jesus Christus, vor dem Schöpfer des Universums, vor unserem Erlöser zu stehen und ihm in die Augen zu schauen. Wie wird das möglich sein in meinem Leben, in deinem Leben? Was ist die Voraussetzung von dem Text? In ihm bleiben. Dann kommt die Frage, was bedeutet es, in ihm zu bleiben? Der erste Johannesbrief gibt uns eine deutliche Antwort. Bewusste Sünde bekennen, sein Wort halten, einander lieben, die Welt nicht lieben und so weiter. Das heißt, wir werden vor ihm stehen, vor diesem Richterstuhl. Wir können mit Zuversicht vor ihm stehen, wenn wir in ihm bleiben. Und wenn wir bereit sind, wie Paulus, mit dem Ende vor Augen zu leben. Das Geistliche über das Physische, das Ewige über das Zeitliche und das Unsichtbare über das Sichtbare zu betonen. Möge der Herr mir, dir, uns Gnade geben, dass wir so leben.